Ich kann gern starten, aber ich verstehe immer die Fragen nicht.
Erster FC Köln, der Podcast.
Das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen wir gut.
Herzlich willkommen zurück zum offiziellen Podcast des ersten FC Köln mit mir, Nicolas Verhoeven, und wir sind schon in der dritten Folge. So schnell geht die Zeit vorbei, und in Köln heißt es ja so schön, nach dem zweiten Mal ist es Tradition, beim dritten Mal ist es dann Brauchtum, und dafür habe ich direkt einen passenden Gast, auch gebürtiger Kölner und erstmalig jemanden hier im Podcast, der nicht im Lizenzspielerbereich, zumindest aktuell, arbeitet, sondern ein großer Name bei unseren Jungböcken ist. Der U19-Coach Stefan Rutenbeck ist da. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hi, ich freue mich.
Cool, ich freue mich auch. Danke, dass du dabei bist. Wir haben schöne Themen. Ich freue mich total, dich kennenzulernen als Trainer, dass du ein paar schöne Geschichten vielleicht auspacken kannst, aber auch vor allen Dingen als Mensch. Bevor wir da einsteigen, geht's hier immer im Podcast los mit einer Rubrik, die heißt folgendermaßen.
Die Startelf.
Die Startelf, du bist es vielleicht gewohnt von der Taktiktafel, aber heute ein bisschen anders. Das sind 11 schnelle Entweder-oder-Fragen zum Einstieg. Bist du bereit?
Dabei.
Sehr gut. Torschuss oder 5 gegen 2?
5 gegen 2.
Dreier- oder Viererkette?
Viererkette.
Stefan oder Rute?
Boah. Rute.
Franz-Krämer-Stadion oder Rhein-Energie-Stadion?
Ist doch klar, oder? Also muss ich gar keine Antwort drauf geben. Rhein-Energie-Stadion.
Video Assistant Referee, ja oder nein?
Auf gar keinen Fall.
Wein oder Bier?
Bier.
Als Schüler, Sport oder Chemie?
Sport.
AC/DC oder Metallica?
Metallica.
Konzert oder Stadion?
Boah, Stadion.
VIP-Loge oder Stehplatz?
Stehplatz.
Rechts- oder linksrheinisch?
Puh, rechtsrheinisch.
Ja, ich habe mit der Antwort gerechnet. Du bist ja gebürtiger Rechtsrheinischer von der Schelsig, in Kalk geboren und dann auch in Ostheim aufgewachsen. Jetzt ist dein Arbeitsplatz aber linksrheinisch hier am Geisbockheim. Du hast gesagt, als du hier zu deinem Herzensverein gekommen bist, du hast gesagt, Köln ist dein Heimatverein. Warst du früher auch regelmäßig im Stadion? Warst du Fan selber?
Na klar. Also ich habe so die ersten Erinnerungen mit 1978, deutscher Meister. Da war ich nicht im Stadion, aber mit meinem Papa zusammen den Ford Capri sauber gemacht und im Radio, das war damals Tradition dann, das letzte Spiel gegen St. Pauli, 5-0 gewonnen, Okudera Torschütze gewesen, parallel haben die Gladbacher die Dortmunder 12-0 verprügelt, da kann ich mich noch komplett dran erinnern, und ich kann mich an Spiele erinnern gegen Kaiserslautern im Tor, Ronny Hellström beim FC, ich kann mich dran erinnern, an Christoph Daum gegen Atalanta Bergamo, UEFA Cup. Hab so viele Erinnerungen an den ersten FC Köln und komme aus einer Familie, wo alle FC-Fans sind. Und auch das hat Tradition, dann selber FC-Fan zu sein.
Ich merke schon, du bist selber im Thema. Ist das eine große Stärke von dir, dass du Spielstände, Torschützen dir bis heute merken kannst?
Ja, ich glaube schon. Aber das ist dann so aus den Hobbys, die ich so habe. Ne? Ich höre viel Musik und so, und da ist mir dann wichtig zu wissen, welche Bands da gibt, und ich bin da so auf Analyse aus, und die Dinge merke ich mir, und gibt andere Dinge, die ich mir nicht so gerne merke, aber sowas merke ich mir. Und ja, klar, habe dann Spielstände noch von vor 10, 15 oder 20 Jahren im Kopf. Ich weiß, wie der gespielt hat, und das ist so drin bei mir.
Du hast die Musik schon angesprochen, spielt eine große Rolle bei dir. Man liest, egal wo, dass du bekennender Rock-Heavy-Metal-Fan bist, wie auch immer man es nennen will. Bist du noch regelmäßig bei Rock am Ring?
Dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr war ich da. Und die ganzen Jahre eigentlich immer Rock am Ring dabei gewesen. Ich bin auch hier Konzertgänger in Köln. Guck mir da Bands an, mach das auch gerne alleine. Mhm. Ein, zwei Bierchen dabei und dann mir einfach dann das einfach genießen, eine gute Show, und höre die Musik gerne, und absoluter Rockfan.
Ab in den Moshpit?
Nee, aber ich war mit unserem U21-Trainer auf einem Konzert gewesen, und der war mittendrin.
Stark. Was ist das letzte Konzert, wo du warst? Im Stadion vielleicht sogar?
Nee, ich glaube, das war Godsmack in Köln, ich glaube im E-Werk.
Was für Songs laufen bei dir vorm Spiel?
Ach, auf jeden Fall nicht die Musik, die du da bei uns in der Kabine hörst. Also ich mag schon auch so so guten Rap. Also ich bin dann, habe auch eine Phase gehabt als junger Kerl mit Ice-T und so, Ice Cube groß geworden und Anfangszeit von Snoop Dogg und so. Das habe ich dann schon auch gehört. Mag aber jetzt lieber Buddy Count mit Ice-T. Also Crossover, ne? Und ja, ich stehe halt auf harte Rockmusik. Ich mag auch Indie. Also so The Killers und so höre ich mir auch gerne an. Oder so Post-Punk-Geschichten finde ich ganz spannend. Aber ja, vor dem Spiel ist es dann schon ein bisschen härter.
Wie hast du das denn als Spieler damals gemacht? Du warst ja auch Fußballer, war gar nicht schlecht. Vierte Liga beim TuS Mayen gespielt, Oberliga damals.
Ich auch Honnef dritte Liga. Also es gab zum Beispiel, es gab noch keine Regionalliga und keine dritte Liga. Da war die Oberliga damals die dritte Liga. Ich glaube, 7, 8 Oberligen gab es in ganz Deutschland. Und da habe ich dann auch schon in Honnef gespielt mit Trainer Heinz Hornig, der hier eine FC-Ikone ist.
Ja. Und wie war das dann da? Gab ja keine MP3-Player, geschweige denn Handys. Wie hat man da früher anders Musik gehört, gar nicht Musik gehört?
Walkman.
Schön die CD dabei.
Kassette.
Ach, stimmt, der Discman ist CD und du warst...
Ja, genau. Es gab den Walkman und da hast du die Kassette reingehauen und dann hast du dir... die Mucke drauf, die anhören können. Ja, genau.
Okay, und auch da Rockmusik damals oder war das dann die Hip-Hop-Phase?
Nee, das war so beides. Ne? Da war dann damals, was war das, Anfang 90er, ne? Das war dann hier so Pearl Jam, Alice in Chains und sowas. Aber ich habe dann auch Ice-T gehört, Ice Cube, ne, fand ich cool. Anfangszeit Dr. Dre und so, ne? Und genau, damit bin ich groß geworden. Aber natürlich auch Marius Müller-Westernhagen zum Beispiel, ne? Oder Bapp. Ja, also ich war mit meinem Papa, der absoluter Bapp-Fan war und auch mit dem auf Konzerten gewesen in Köln. Wolfgang Niedecken ist für mich dann halt auch, mit dem bin ich erwachsen geworden.
So wie viele Kölner aus deiner Generation, ne? Kommen wir nochmal zurück zum Fußball gerne. Du warst Abwehrspieler, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja.
Was warst du so für ein Typ auf dem Platz? Libero, Brecher oder der windige Außenverteidiger?
Ja, ich war so ein Mischding, ne? So von wegen, ich war schon schnell, aber ich war auch Zerstörer. Also damals ist ja oft noch mit Libero gespielt worden und da war ich dann oft dann der rechte Innenverteidiger oder auch mal der rechte Außenverteidiger aufgrund meines Tempos, was ich gehabt habe. Hat einen Spitznamen gehabt, Speedy, ne? Wie schnellste Maus in Mexiko.
Ja.
Und das kennen die Leute auch. Also heute kommen noch alte Bekannte hier zu den Spielen und dann rufen die, hey Speedy, weiß ich, ich bin gemeint. Und ich war eher Zerstörer. Ich war fußballerisch, ich will nicht sagen limitiert, aber hatte gar keinen linken Fuß. Mir nie einer beigebracht. Aber alles, was mich rechts, das ging auch so. Und gute Flanke konnte ich schlagen. Und hat dann auch gereicht dann halt für die dritte Liga.
Dafür, dass du jetzt hauptberuflicher Fußballtrainer bist, hast du nicht so den klassischen Weg genommen, als Profifußballer auch zuvor. Du warst 17 Jahre Chemikant eigentlich in einem Chemieunternehmen. Was hast du da gemacht genau?
Ich war zuständig für die Herstellung von Farbe. Und ich hatte dann nachher eine kleine Abteilung. Da habe ich auch dann Chef spielen dürfen irgendwann mal. Und habe dann schon in jungen Jahren auch mitführen müssen. Das war gar nicht so unwichtig nachher für das, was ich nachher gemacht habe. Das war schon auch eine Erfahrung, die mich so bodenständig sein lassen hat. Also zu wissen, dass du auch schuften musst, auch für nicht so viel Kohle. Und habe das dann nachher auch geschätzt, dann natürlich dann in der ersten oder zweiten Liga dann ein bisschen mehr Geld verdienen zu dürfen. Und das hat mich ausgemacht, ne? Das hat mich zu dem gemacht, den ich bin. Und die Zeit dann auch um 17:45 zu stempeln, um 3:45 raus aus der Firma und dann zum Oberliga-Training als Spieler oder auch nachher als Trainer, das war eine anstrengende Zeit.
Gibt es heute noch Parallelen, die du siehst zwischen dem alten und dem heutigen Job?
Ja, definitiv. Also das Spiel ist ja erstmal also du meinst die Chemikanten-Sache.
Genau, richtig.
Ja, die Führungsqualitäten, die du da mitbringen musst, ne? Also diese Kompetenz, die habe ich definitiv da entwickelt. Na, oft ist ja so der Werdegang von einem Spieler, der dann Trainer wird, dass er auch nur Spieler gewesen ist. Vielleicht war er Kapitän oder Mannschaftsrat, aber ich habe halt eine kleine Abteilung mitführen dürfen. Und das war dann schon nochmal eine ganz komplett andere Aufgabenstellung, die mir dann schon auch geholfen hat, dann Hierarchien zu entwickeln, selber als Autorität wahrgenommen zu werden. Und zwar nicht nur, weil du selber 200 Bundesligaspiele gehabt hast, sondern halt, weil du auch der Chef bist. Und die Dinge habe ich gelernt von der Pike auf.
Du hast auch deinen Fußballlehrer 2010 gemacht, hier in Köln. Ein teurer Spaß, habe ich mir sagen lassen. Während dann andere sich wahrscheinlich einen kleinen Wagen zu der Zeit gekauft haben, hast du in den Fußballlehrer investiert. War da schon die Idee, okay, vom Chemikant habe ich die Schnauze voll auf Deutsch gesagt und möchte jetzt doch bei meiner Leidenschaft angreifen? Oder wie kam so die Entscheidung?
Also ich hatte ein Angebot gehabt, beruflich ein bisschen mehr was machen zu müssen. Dazu hätte ich aber nochmal eine Ausbildung machen müssen. Und den Aufwand da zu betreiben, das war mir einfach, ist nicht wert. Und die große Leidenschaft war der Fußball. Irgendwann habe ich auch für mich dann auch erkannt, das ist das, was ich am besten kann. Und ohne den Gedanken zu haben, irgendwie im Profibereich irgendwann mal unterzukommen oder damit großartig Geld zu verdienen, wollte ich aber die beste Ausbildung genießen für das, was ich am besten kann. Und das war so, ja, das war so der Trigger für mich, um das dann auch zu machen. Und du hast komplett recht. Also andere Leute hatten dann in dem Alter dann sich einen kleinen Porsche gekauft oder sich ein Haus gekauft. Und ich habe mir halt dann das gegeben halt. Ne? Ich habe viel Geld reinstecken müssen. Ich bin in der Zeit in Elternzeit gegangen. Das war auch nicht so einfach, aber Papa und Mama haben damals in Horm gewohnt. Das hat dann wunderbar gepasst, dass ich dann zu Beginn der Woche in Horm gelebt habe mit meiner Tochter und dann am Ende der Woche dann wieder zu meiner Frau. Meine Frau ist arbeiten gegangen, die hat mich dann ausgehalten, hat die Kohle reingeholt. Ich war dann auch Oberliga-Trainer zu dem Zeitpunkt, aber da gab es nicht viel Geld. Und das war dann auch nicht so einfach. Und dann einfach mal zu sagen, die Kohle da hinzulegen, die da hinzulegen ist, das war auch nicht so einfach. Aber Unterstützung bekommen von allen und war eine super Zeit mit Jörg Jacobs zusammen und Dirk Lottner, den Fußballlehrer gemacht. Also auch mit Leuten, die man in Köln kennt.
Auch andere noch, Christian Ziege habe ich gelesen, da waren ein paar große Namen dabei. Ich habe mich jetzt gefragt, du hast es eben schon kurz angesprochen, ist das als, nicht falsch verstehen, No Name, aber du warst jetzt nicht auf der großen nationalen Bühne, wie die Spieler zum Beispiel, die dann Nationalspieler waren oder so. Ist das schwieriger, sich da durchzusetzen und eine Marke im Profifußball zu werden als Trainer?
Auf jeden Fall musst du was anbieten da. Also wenn du dann in Räumlichkeiten sitzt und kein Wort von dir gibst und in der letzten Reihe bist und nicht raushaust, die Dinge, wo du denkst, wo du gut bist, dann, klar, gehst du da unter in so einer Gruppe, weil Markus Pabbel war auch mit dabei. Aber ich habe so ein Erlebnis gehabt, Frank Wormuth war da der Chefausbilder, da sollte ich was vorstellen, es ging um die Viererkette, da habe ich, ich musste kurz raus und das Gefühl, ich kam wieder rein, dass dann auf einmal alle Ikonen des deutschen Fußballs in der ersten Reihe gesessen haben und denen musste ich jetzt die Viererkette erklären. Da haben die Hände geschwitzt. Also das war anstrengend und schwer für mich dann auch, Markus Babbel dann zu erklären, wie eine Viererkette zu funktionieren hat. Aber das war so der Punkt, wo ich dann aber auch Bock bekommen habe. Wo ich dann gesagt habe, okay, das kannst du. Und das ist so eine Erfahrung, die mir dann auch gezeigt hat, genau das willst du machen.
Wie sieht so ein Fußballlehrer-Lehrgang aus? Also sitzt man da zusammen in einem Konferenzraum und hat einen Theorieteil und irgendwann musst du selber was vorstellen. Wie ist das Schulbankdrücken auf hohem Niveau?
Ja, aber auch natürlich viel Praxis. Ne? Wir sind dann nachmittags immer rausgegangen und haben dann die Dinge, die uns dann in die Hand gegeben worden sind, versucht umzusetzen. Da geht es halt auch viel darum, so eine Struktur reinzubekommen. Ne? So, wie baust du ein Training auf? Welche Provokationsregeln gibt es? Was passiert, wenn du das so machst oder so machst? Feldgrößen sind Thema, Kontaktbegrenzung ist einfach mal einfach zu erklären. Und das haben wir dann probiert und versucht und gemacht, sind ständig bewertet worden. und haben Noten bekommen, ständig abgeprüft worden, dann ständig auch Modultests geschrieben. Das war eine anstrengende Zeit. Gibt natürlich Leute, die dann schon zum Beispiel einen sportwissenschaftlichen Hintergrund gehabt haben, also die dann vielleicht auch dann der SPO studiert haben oder woanders in Deutschland. Ich aber halt eben nicht. Sondern ich kam dann aus der Oberliga als Trainer und als Chemikant gelernt und auf einmal ging es um Sportwissenschaften, Sportmedizin, Fußballlehre, Ernährungslehre, ganz viele Themen. Das war anstrengend, aber eine sehr, sehr lehrreiche Zeit.
Wenn du sagst anstrengend, du warst ja nach deinen Oberligastationen TuS Mayen und auch bei der Spielvereinigung Virges, bist du beim VfR Aalen gelandet und da warst du zuerst Trainer der zweiten Mannschaft und gleichzeitig Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Hört sich auch erstmal nach sehr viel Arbeit und Anstrengung an, diese Personalunion zu fahren, oder?
Das war es auch, aber es war eine super Zeit. Also Aalen war insgesamt diese 3 Jahre, das war super. Und auch gerade zu Beginn mit Markus Schupp als Sportdirektor, da jemanden dann auch kennenlernen dürfen, der dann auch zu dem Zeitpunkt absoluter Freund gewesen ist, das war eine tolle Zeit. Michael Schiele, der jahrelang dann auch mein Co-Trainer gewesen ist, auch nachher in Fürth, der war damals dann Co-Trainer von Ralf Hasenhüttl, der Cheftrainer war. Oben, aber auch da, das Zusammenspiel war super und tolle Zeit, viel gelernt, viele gute Leute um mich herum gehabt, mit ganz wenig Personal da was aufgebaut, also das war eine tolle Zeit.
Und dann ging es den nächsten Schritt zu Greuther Fürth, Liga 2 dann, also im Profibereich angekommen und du hast schon eine schöne Anekdote erzählt, wie du da gesurft hast nach dem Derby-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg.
Ja, unfassbare Geschichte, also wir machen 3-2 mit letzte Minute, Sebastian Freis macht das entscheidende Tor.
Auch Ex-Kölner, ja.
Auch Ex-Kölner, genau, und ich bin dann auf die Bande gesprungen und ich hatte einen guten Draht damals vom Sportdirektor Martin Meichelbeck und Michael Mutzel, die haben mich dann auffangen müssen auf der Bande, als ich da gesurft habe und vor Freude und habe dann abends dann irgendwie im Fernsehen gesehen, ey, Rutenbeck, was machst du da für einen Scheiß? Also, gar nicht wahrgenommen und ja, sehr emotional gewesen. Älteste Derby Deutschlands und tolles Erlebnis gehabt in Fürth. Das war, ja, war toll, war stark.
Und als Rheinländer, als Kölscher da dann im Süden, ist das anders? Bist du da gut klargekommen? Wie war so die Zeit? Ich meine, das hörte sich nach Erfolg an zumindest.
Ja, aber schon schwierig, ne? Also es war dann auch von der Heimat weg und das war nicht so einfach, ne? Bin schon auch ein bisschen Familienmensch und das war keine einfache Zeit, ne? Und aber ich muss dir noch was erzählen.
Schieß los.
Wir haben gespielt mit dem VfR Aalen gegen 1. FC Köln. Spiel 0-0. Hatten Riesenmöglichkeiten. Ich glaube, zum Schluss macht Poyan Palo Riesenmöglichkeit. Timo Horn hält den. Können das Spiel sogar gewinnen. Beim Einlaufen läuft die FC-Hymne und ich und Manuel Junglers, ehemaliger Spieler von Alemannia Aachen, der in Aalen war, wir singen die Hymne. Und Schiedsrichter macht mich darauf aufmerksam, Herr Rutenbeck, ist der falsche Club. Ne, weil du einfach gewohnt bist, ne, und ich habe vom Trömmelchen dann gesungen und so und bin aber Trainer vom VfR Aalen, also unfassbar, ja, tolle Zeit gehabt da und ja, habe ich noch so in Erinnerung. Ja.
Schön, wenn du noch mehr Anekdoten hast, gerne her damit.
Ja, gerne.
Ich weiß zum Beispiel, Patrick Helmes hat ja dann auch den wahnwitzigen Wechsel gewagt vom 1. FC Köln auf die andere Rheinseite zu Bayer Leverkusen und hat unter der Dusche die FC-Hymne gesungen. Gibt es da auch Stories von dir noch, wo du irgendwo vielleicht die kölschen Lieder in den Süden oder zum VfR Aalen getragen hast?
Aber auf jeden Fall. Also das haben die Leute dann gekannt. Also ich kann ja schon auch ein paar Songs bin da auch bei den Blackfist oder auch bei Bab unterwegs. Und das haben dann die Leute da auch kennenlernen müssen, auf jeden Fall.
Was ist dein Lieblingssong? Welcher darf nicht fehlen in deiner kölschen Playlist?
Also verdammt lang her von Bab ist schon so ein Highlight auf jeden Fall, ja.
Du hast eben schon gesagt, du hattest dann Heimweh und irgendwann ging es ja dann zurück zum FC, zu deinem Heimatverein und seit 2017 bist du jetzt wieder hier im Fußballbusiness ja auch schon ein paar Jährchen. Trotzdem war es natürlich eigentlich von der zweiten Bundesliga, wenn man so sieht, in die A-Jugend zurück wie so ein Rückschritt oder hast du das anders gesehen?
Also es gibt so zu der Aalener Zeit, ne, werde ich eingeladen auf ein Bier mit Stefan Rutenbeck. Na, da gibt es auf YouTube, ich glaube, haben sich 50 Leute nur angeschaut.
Einer davon war ich.
Okay, aber da habe ich gesagt gehabt, zum Beispiel im Interview, ich kann mir gut vorstellen, dass ich nach der Aalener Zeit irgendwo eine U19 oder eine U21 übernehme. Also meine Intention war ja niemals irgendwie Bundesliga-Trainer zu sein. Das war nie die Idee, die ich gehabt habe. Weil ich dann schon auch denke, ne, dass du auch als Nicht-Ex-Profi ist es auch nicht so einfach, ne, so da auch zu überleben. Und das, was ich am besten konnte, immer schon ist, dann junge Spieler besser zu machen und nicht unbedingt Woche für Woche für das Top-Ergebnis zu sorgen. Und Jungs besser machen kann ich, und aber Woche für Woche diesen Druck, diese Energie auch zu haben, dann Spiele auch unbedingt gewinnen zu müssen, das ist anstrengend. Dafür beneide ich Steffen Baumgart. Der, ne, das sehe ich in jedem Training, in jedem Spiel, und eine unfassbare Energie, und die musst du auch haben auf dem Level, um auch da nicht unterzugehen. Und die hat Steffen. Und da habe ich so für mich dann so erkannt, okay, ich kann das auch, aber das andere liegt mir so ein bisschen mehr. Und deswegen bin ich diesen Weg dann auch ganz bewusst gegangen. Und ich habe den Verein damals gewählt, wo ich mir sowas von sicher gewesen bin, dass ich da nie in Frage komme für die Bundesliga-Mannschaft. Ich komme hier zum Verein, der Peter Stöger ist in die Euroleague gekommen, im 1. FC Köln, war schon ein paar Jahre hier. Das war der Trainer, der mit am so fest im Sattel, so für meine Wahrnehmung war.
Absolut.
Dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss, da irgendwann mal was zu übernehmen. Aber es kam alles anders.
Ja, wie der Dübel so will, 5 Monate später wurdest du befördert und standst dann doch auf einmal bei der Profimannschaft an der Seitenlinie. Was hat sich so für dich dann verändert in der Zeit?
Ja, nochmal, ich musste was machen, was ich nicht machen wollte. Ich glaube, das hat auch nicht jeder so gesehen. Ich habe mit Peter Stöger eigentlich vernünftigen Kontakt gehabt, und dadurch habe er den Kontakt so ein bisschen verloren. Und ich glaube, also ist auch alles nicht so gelaufen, wie die Leute auch so denken. Also es gab nicht so viele Fußballlehrer im Verein, die es hätten machen können. Und eigentlich war ganz klar besprochen mit Armin Fee dann nachher, dass ich nur bis zum Winter es mache. Ne? Und es war nie der Gedanke auch von meiner Seite gewesen, das irgendwie weiterzumachen. Und mir war das selber unangenehm, der Nachfolger von Peter Stöger zu sein, ne? Weil ich habe den Peter unheimlich geschätzt und glaube, er hat hier viele Jahre gute Arbeit gemacht, und das war mir selber unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin jetzt überrascht über die Aussage, weil du ein sehr, sehr kompetent und vor allen Dingen sehr ruhig, sehr abgeklärt wirkt es in allen Interviews. Also ich habe mir jetzt nochmal vieles angeschaut aus der Zeit, deine ersten Antrittswochen, und da machst du das wirklich gut. Also du hättest auch einen guten Cheftrainer abgegeben, aber du sagst, du hast dich nicht wohlgefühlt, ne?
Naja, nicht wohlgefühlt, also ich mache das schon gerne. Also es ist nicht so, ich habe das ja auch ein paar Jahre in der zweiten Liga gemacht. Also das ist jetzt eine Sache, die jetzt, ich sträube mich nicht davor, also alles gut. Aber bin aber lieber Trainer auf dem Platz und will die Jungs besser machen. Und da ist das prozentual, war das dann irgendwann das zu viel. Im Gegensatz zu dem, was eigentlich wichtig sein sollte, und auf dem Platz zu arbeiten. Und das habe ich dann so in der ersten Liga auch dann gespürt. Da ging es von einem Interview zum nächsten, zum einem Event zum nächsten, dann auch abends oder am späten Nachmittag. Und das war mir ein bisschen zu viel. Ich möchte lieber Trainer sein, auf dem Platz arbeiten und halt die Jungs besser machen.
Dazu habe ich eine passende Frage. Wir haben hier im Podcast die Regel, dass immer der vorherige Gast dem aktuellen eine Frage hinterlegt. Letzte Folge Timo Horn, der hat ja auch unter dir trainiert in der besagten Saison. Ich wusste dann nicht, darf er dich duzen? Bist du Herr Rutenbeck für ihn? Deswegen wird er das aufklären und hat dann auch eine Frage für dich. Wir hören mal rein.
Ja, Rute können wir auf jeden Fall sagen. War ja auch schon zwischenzeitlich mein Trainer hier bei den Profis. Ist dann wieder in die Jugend gegangen und wie man sieht, sehr erfolgreich. Meine Frage wäre, Rute, kannst du dir vorstellen, bei den Profis nochmal eine Mannschaft zu übernehmen, oder möchtest du dich in Zukunft wirklich voll und ganz dem Jugendfußball widmen?
Gute Frage. Ich bin unbefristet beim 1. FC Köln. Also das ist natürlich erstmal eine riesen Wertschätzung von Vereinsseite. Und man darf nie sagen, weil es kann ja auch mal sein, dass der FC sagt irgendwann, boah, Rute, pass auf, wir wollen was anderes machen. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Ne? Und natürlich würde ich das nie beiseite schieben. Also wenn es da irgendwann mal eine Möglichkeit geben sollte und das passt irgendwie und so muss man, dann kann ich mir das schon nochmal vorstellen. Ne? Aber es müsste passen. Das ist, was ich mir auf jeden Fall oder was ich so für mich festgestellt habe. Ich muss mich dann auch mit den Personen, die dann da in der Führung sind, da muss ich mich wohlfühlen. Das muss funktionieren. Die müssen mich catchen. Ich muss keinen catchen. Die müssen mich catchen, damit ich dann auch nochmal das wage. Ne? Und das hört sich vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, ob das überheblich ist oder so, aber ich habe einfach festgestellt, wenn du nachher nur dritte oder vierte Wahl bist von einem Club, und das ist nicht gut. Ja, sondern da muss ein Verein sein und das muss dann gar nicht erste oder zweite Liga sein. Das kann auch eine dritte Liga-Mannschaft sein oder eine U21 im Herrenfußball. Ja, aber ich will einfach auch das Gefühl haben, die sind zu 100% von dem Routenweg überzeugt und da haben wir Bock drauf. Dann ist sowas immer eine Überlegung wert. Aber ich habe das, schätze das hier sowas von dermaßen, genieße hier einen Status, der, glaube ich, nicht alltäglich ist und Leute hören mir zu und habe viele Leute um mich herum, die auch gerne nochmal hören, was ich zu sagen habe, und das ist schon besonders. Und das würde ich auch nicht einfach so hergeben.
Warum machst du gerade aktuell den Jugendfußball dann so viel lieber als den Bundesliga-Fußball?
Weil ich glaube, dass ich den werdenden Erwachsenen mehr mitgeben kann. Ich glaube, dass ich den Jungs ein bisschen was implementieren kann, wo sie dann drauf vorbereitet sind, was auf sie zukommt. Also im Jonas Hector musst du den Doppelpass, um es mal einfach zu sagen, nicht mehr erklären. Ja, bei uns, bei meinen Jungs hier schon. Und ich glaube, da so in dieser Basis, da glaube ich, bin ich gut. Und ich weiß, dass ich den Jungs da ein bisschen was auch noch erzählen kann, um sie darauf vorzubereiten, was dann oben bei Steffen dann auch gefordert wird.
Du hast es gerade schon gesagt, das ist ja eine entscheidende Phase der Entwicklung. Du kannst die nochmal ganz anders lenken, kannst auch mitbestimmen, wo es hingeht. Das heißt, wir haben da den großen Unterschied: bei der Jugend entscheidest du so ein Stück weit mit auch über die Zukunft der Einzelnen. Und bei den Profis hast du dann vielleicht viel mehr Millionengelder, die da mitspielen, oder Arbeitsplätze, die bei einem Misserfolg draufgehen. Du hast auch schon angesprochen, dass jedes Wochenende geht's ums blanke Überleben, sage ich es mal in meinen Worten, Sieg oder Niederlage. Wenn ich das so gegenüberstelle, in welchem Bereich hast du da mehr Verantwortung gespürt?
Ja, eigentlich ja jetzt. Also eigentlich ist es jetzt so, also ist das Arbeiten, ist halt ein anderes Arbeiten. Aber die Dinge, die bei mir bewertet werden, sind ja die Entwicklung, die stattfinden muss bei dem einzelnen Spieler. Na, also wenn du im Profifußball bist, da geht es ja darum, dass du jedes Mal eine Idee entwickelst oder bei deiner Idee auch bleibst, um Punkte zu holen. Ja, also es ist unheimlich wichtig, dass unterm Strich dann nachher die 40 Punkte stehen oder 50 Punkte, je nachdem, wie das Ziel ist. Ne? Bei mir geht es darum, die Spieler so zu entwickeln und besser zu machen, dass die bestehen können auf höchstem Niveau. Das ist halt nochmal eine andere Verantwortung. Und ich finde, das passt besser zu mir. Ne, das, wenn es einen Club gibt, und den gibt es leider nicht, irgendwo, der genau diese Weitsicht hat und sagt, es geht darum, ne, Dinge zu entwickeln über einen längeren Zeitraum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht doch in Freiburg dann so ist, und Union Berlin, bei uns hier, glaube ich, geht das auch in diese Richtung, aber es ist halt ganz selten und rar. In der Regel ist das so, wenn du viermal hintereinander verloren hast, in der dritten, zweiten und der ersten Liga schmeißen sie sich raus. Das ist die Regel. Ne? Und da ist keine Weitsicht hinter oder selten Weitsicht hinter. Und ich glaube, eher zu bewerten, dann das, was da wirklich passiert ist. Ne? Sind die Jungs besser geworden? Ist der Marktwert des Spielers erhöht worden? Und was kommt dann unterm Strich nachher raus? Gibt es eine Durchlässigkeit an Spielern in die U21 oder in den zur ersten Mannschaft und. Und ich kann mich daran erinnern, in Fürth zum Beispiel, da habe ich den Eindruck gehabt, ohne da zu viel Kritik reinzuhauen, hatten die nicht gehabt. Wir haben so viele junge Spieler eingesetzt gehabt in Fürth, als ich dann freigestellt worden bin, und trotzdem auch da ein Derby gewonnen gegen Nürnberg, und das war so eine schwierige Saison, dass man dann trotzdem entschieden hat, boah, wir glauben, wir wollen was verändern. Und das war für mich dann, okay, wenn ihr das schon glaubt, dann ist auch besser so, wenn wir es verändern. Und da hat man nicht so die Weitsicht gehabt. Und da sind ganz viele Jungs dabei, die damals gespielt haben, die heute leider auch nur in der dritten Liga spielen oder in der Regionalliga, was ja dann aufzeigt, dass auch viel mehr nicht rauszuholen war. Und so diese Sicht, ne, die haben nicht so viele. Sondern es geht dann wirklich immer nur um die Aktualität und um den Spieltag. Und wenn du dann 2-1 dann mal verlierst, dann alles in Frage zu stellen jedes Mal, das nervt.
Darüber hinaus bist du ja als Jugendcoach auch noch ganz viele andere Funktionen. Also du stehst nicht nur an der Seitenlinie, sondern bist Ansprechpartner. Du bist vielleicht auch sogar Seelsorger, Pädagoge auch. Was gehört da noch so dazu als Jugendcoach?
Ja, als der, der mit den Jungs das zusammen organisiert, was drumherum auch passiert. Also ja, du sagst jetzt Seelsorge auf jeden Fall, aber es geht auch darum, natürlich eine Persönlichkeit zu entwickeln. Es geht um Leidensfähigkeit, also dem Spieler erstmal zu sagen, pass auf, auch da wieder einfach, du musst erstmal arbeiten, um überhaupt mal auf dem Platz 1 mal stattfinden zu dürfen. Ne? Und leider hast du ja oft so, dass den Talenten das ja so zufliegt und die denken dann irgendwann mal, das geht schon von alleine, aber so ist es halt eben nicht. Und denen das mitzugeben, ne, dass so diese ständige Bereitschaft zu arbeiten, zu leisten, sich selber zu reflektieren, also nicht immer der ist schuld und oder der andere ist schuld, sondern auch bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, ne, der Trainer hat eine andere Perspektive als ich und dann muss ich versuchen, das zu verändern und nicht zu sagen, der Trainer ist ja schuld, dass ich meine Spiele nicht bekomme. Ne? Und so den Jungs das mitzugeben, das sind so viele Sachen, aber auch zu wissen natürlich, wenn es um Abi-Stress geht, also heute trainierst du nicht, du hast morgen eine wichtige Klausur, bleib mal zu Hause und lern dafür. Ne? Mhm. Oder es gibt Themen, wir haben auch Jungs, da trennen sich die Eltern. Es gibt Jungs, die haben gerade ihren Führerschein, da passiert dann auf einmal ein Unfall, hat mir auch schon gehabt. Oder das sind so viele Sachen, das ist so komplex, was da so passiert, wo du halt die Jungs auch begleiten musst. Und es geht darum, dass die Jungs wissen, dass es da eine Hand gibt, ne, an die sie sich halten können, der die Jungs begleitet. Das nimmt nicht jeder wahr. Auch klar, wir haben schon auch mal wieder Jungs dabei, die schon sehr erwachsen sind. Wir haben aber auch Jungs dabei, die eher noch Kinder sind. Und da darfst du nicht loslassen. Da müssen die wissen, da ist jemand mit meinem Staff natürlich zusammen, der ein Auge auf sie hat.
Ich merke schon, du vermittelst echt viele Werte, die über den Fußball hinausgehen. Es gibt auch eine Anekdote, über die du sicherlich auch schon oft gesprochen hast. Inwiefern bringst du den Jungs auch Fair Play bei?
Also wer mich coachen hört, der hört halt jedes Mal auch von mir ohne Foul, ohne Foul. Ich glaube, eine Qualität ist einfach, ne, so, dass du halt das Spiel spielst ohne diesen ganzen Schabernack. Da hört den Schwalben auf. Hast du einen Zweikampf, bleib stehen, versuchst sauber zu verteidigen. Natürlich gehört ein taktisches Foul auch mit dazu, aber noch geiler ist, du läufst ihn nochmal ab, weil du ihn ablaufen kannst. Ne, das ist nochmal geiler. Ne? Hört mit den scheiß Tacklings im 16er auf, sondern sei so stark, ne, und dräng ihn da weg. Ne? Zeig ihm, das ist hier unser Haus. Ne? So, genau, und der ist Fair Play wichtiger Bestandteil auch dann, auch in meinem Leben und so. Was meinst du, wie ich geschockt bin darüber, dass ich dieses Jahr 2 rote Karten bekommen habe? Wenn du wüsstest, warum ich die roten Karten bekommen habe, das ist ja grauenvoll. Und da habe ich mit dem einen oder anderen DFB-Jugendtrainer auch drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Also du, das sind ein paar Dinge, die in meiner Wahrnehmung oder bei meinen Werten auch so ein absolutes No-Go ist, was da passiert ist dieses Jahr. Und so ticke ich auch. Ich bin totaler, ja, ich bin so Fanatiker in diesen Dingen halt. So ich krieg zu viel, wenn ein Schiedsrichter einen Elfer pfeift und es ist kein Elfer. Wenn ein Schiedsrichter ein Elfer nicht pfeift, obwohl es ein Elfer war, hat er es nicht gesehen. Komplett was anderes. Aber wenn ich dann sage, als Schiedsrichter zum Beispiel, das war ein Elfer, weil ist auch klar, und es war dann kein Elfer, dann hat er ein Wahrnehmungsproblem. Da muss man vorsichtig sein. Also ich habe nur das zu pfeifen, was ich auch sehe. Ne? Und wenn ich dann einen Foul nicht gesehen habe, dann kann ich das auch für mich entschuldigen. Aber die andere Seite eben nicht. ne, um es mal so darzustellen. Und so sind ein paar Dinge so in meinem Leben, die gehen einfach nicht. Ne, und genau, wir hatten dann mal, gab mal einen Vorfall.
Genau, erzähl gerne nochmal. Also du warst Coach beim TuS Mayen, ja. Ihr wart im Abstiegskampf und es hat sich beim Stand von 2-2 ergeben, dass ein Einwurf passiert ist, der allerdings einem Fairplay-Gedanken zuvor hinausging. Erzähl gerne nochmal, wie war's?
Genau, es gab ein Spieler von uns auf dem Boden, der Gegner spielt den Ball ins Aus, wir haben Einwurf. Das wirfst du den Ball eigentlich wieder zurück zum Gegner und unserer wirft den Ball dann in unserem Stürmer dazu und der haut aus 20 Meter den Ball in den Winkel. Traumtor. aber es geht halt nicht.
Ja.
Geht nicht. Und dann habe ich ein Tor zulassen. Aber Wald Algesheim hat es wirklich dann teilweise nicht hinbekommen, das Tor zu machen. Also dann hat dann trotzdem nochmal ein Torhüter von mir den Ball nochmal gehalten und so. Und es gab nochmal einen Eckball. Und ich habe dem Chiri nochmal gerufen, lass noch 3 Minuten nachspielen. Die machen jetzt das Tor. Und dann haben die das Tor noch gemacht. Und
okay,
das war wichtig für mich auch so. Ne? Da war ich beim Fußballlehrer und da ging es auch um Werte. Da ging es um Fairplay-Gedanken und dass wir Vorbilder sind. Ob du Jugendtrainer bist oder auch ein Profifußball bist, wir sind Vorbilder. Da schauen sich Millionen Menschen, gucken sich Fußball am Fernsehen an. Du weißt um die Themen in der Welt, die passieren. Und dann kann man mit solchen kleinen Dingen, kannst du aber aufzeigen, es gibt auch noch Menschen, die machen sich Gedanken darüber, dass Dinge anders laufen müssen. Und dann fand ich das wichtig, dass genau ich dann das so entschieden habe.
Ich würde gerne noch über eine Sache sprechen, wo wir eben beim Pädagogen waren. Eine Sache, die auch zu deinem Job gehört, die sicherlich nicht ganz so angenehm ist. Du musst ja auch Spielern mitteilen, wenn es mal nicht mehr reicht. Du musst teilweise Spieler aussortieren. Wie ist so ein Moment, wenn du einem Spieler sagst, der dir vielleicht auch über ein Jahr oder noch länger ans Herz gewachsen ist, hör mal, hier beim FC geht's für dich nicht weiter?
Das ist schlimm. Weil sie halt auch nicht erwachsen sind. Ne? Das sind teilweise sehr junge Kerle und es sind junge Kerle und da platzen Träume und das ist schon schwierig. Ne? Aber Armin Fee hat mir mal gesagt gehabt, Rute, geh hin und keine Versprechen halten, die du selber nicht einhalten kannst oder keine Versprechen angeben, die du nicht halt einhalten kannst. Und so diese Ehrlichkeit zu haben, dem Jungen dann zu sagen, es reicht nicht aus meiner Wahrnehmung. Das heißt ja nicht, dass andere Trainer haben andere Wahrnehmung, aber ich glaube, das reicht nicht. Und für dich ist jetzt in der Veränderung unheimlich wichtig, so diese Klarheit zu haben in den Gesprächen, das hilft den Jungs. Und das habe ich mir auch so zu Herzen genommen. Ich bin ehrlich und klar, so dass da jeder immer weiß, woran er ist.
Man gewöhnt sich also auch nicht dran, oder ist das irgendwann
Nee.
Ich habe mich jetzt auch gefragt, ich meine, du bist ja tagtäglich mit jungen Burschen unterwegs, die vielleicht ganz andere Themen haben. Du hast es eben schon angesprochen, die machen dann Führerschein oder das Abitur. Die haben auch andere Gesprächsthemen, die sind vielleicht bei TikTok oder sowas. Inwiefern bleibst du dadurch jünger und bleibst auf Trab und wann fühlst du dich jetzt auch mal sehr alt?
Ja, zum Ende der Saison fühle ich mich alt auf jeden Fall. Also ich merke, ich bin durch. Bin ja froh, dass Steffen Baumgart das Gleiche gesagt hat. Irgendwo in der PK oder im Interview, dass jetzt auch mal Zeit ist für Urlaub, geht mir genauso. Und also jünger, nee, macht mich das nicht. Also, aber ich bin trotzdem, glaube ich, jung geblieben. Ne? Also ich habe auch noch zwei Töchter, die noch sehr, sehr jung sind und die fordern mich auch. Und von daher ja, bin ich da schon auch jung geblieben. Und die Hobbys, die ich so angehe für mich, die sorgen halt auch dafür, ich bin gerne im Fitnessstudio, pump gerne und gehe ins Kino, höre Musik, gehe auf Rockkonzerte. Ich glaube, das hält mich jung.
Wie viel drückst du auf der Hantelbank?
Ja, ich komme schon, ich mache die 100 Kilo, mache ich weg.
Stefan Rutenbeck, Fitnessguru.
Nein, aber ich pumpe gerne. Also ich muss sagen, ich habe das irgendwann mal so mit Anfang 30 dann so für mich so erfahren, dass das mir gut tut, so mir und meinem Körper. Und ich kann da super entspannen. Und ich mag das gerne, dann so auch zu leiden und mir weh zu tun und Gas zu geben im Fitnessstudio, da habe ich gern.
Machst du sonst noch Sportarten?
Ich bin am Spinningbike viel auch. Auch da dann eine schöne Serie auf Netflix und dann mich dabei dann völlig verausgaben und mich zu zerstören. Intervalltraining um Fahrrad, genau, gehört auch noch mit dazu.
Ja. Was ist deine Lieblingsserie? Was guckst du dabei so?
Was gucke ich gerade? Was habe ich denn jetzt geschaut? Ich fand hier dieses diese Wikinger-Serie, Vikings. Fand ich super. Also ich mag auch Action so halt. Ich bin da typisch Mann so unterwegs, glaube ich. So. Ja.
Ich merke schon, Rockmusik, Pumpen, tätowiert bist du auch. Ja. Ne? Was hast du so für Tattoos? Wie viele? Was ist vielleicht das, was dir am meisten bedeutet?
Also alles, was ich habe, hat eine Bedeutung auf jeden Fall. Habe meine Porträtbilder von meinen Töchtern auf dem Oberarm. Habe aber andere Sachen noch, die den Namen meiner Töchter haben eine Bedeutung. Ayla und Sibel, es gibt da eine Bedeutung. Und da habe ich mir auch was tätowieren lassen. Und alles hat so ein bisschen Bedeutung. Meine Mama ist verstorben vor 10 Jahren. Und auch da habe ich mir was stechen lassen. Und eigentlich immer so, wenn es Erlebnisse gegeben hat, die für mich wichtig waren, dann kommt ein neues Tattoo dazu.
Tauschst du dich manchmal mit deinen Spielern aus über Tattoos? Gibt es vielleicht Tipps?
Ja, eigentlich wollen wir ja in dem Altersbereich gar nicht, dass sie schon durchtätowiert sind. Und da bin ich auch der verkehrte Ansprechpartner, um zu sagen, mach dir keine Tattoos. Ich mag das eben, auch ein guter Kumpel von mir ist auch Betreiber eines Tattoo-Studios. Und ich mag das einfach auch mit dem zusammen abzuhängen. Und ich mag das, da läuft gute Musik und ich mag das einfach, dieses Milieu. Und trotzdem bin ich da bei meinen Jungs ein bisschen vorsichtiger, weil die teilweise auch noch keine 18 sind.
Dann gehen wir mal vom Tattoo-Studio in die nächste Rubrik.
Kabinengeflüster.
Kabinengeflüster nennt sich das Ganze. Das ist die Rubrik, in der wir so ein bisschen was aus der Mannschaftskabine natürlich vom 1. FC Köln rauskitzeln wollen, aber auch gerne in deinem Fall aus den Mannschaftskabinen des Landes. Du hast ja auch schon ein paar Trainerjahre und ein paar Vereine auf dem Buckel. Sag mir doch mal, wo in Deutschland findet man die schönste Umkleidekabine?
Ich finde dann schon irgendwie bei uns. Also im Stadion, ne? Also das ist mit Sicherheit, keine Ahnung, warum das so ist. Das hat was mit Heimat auch zu tun irgendwie. Ich war da bei uns im Stadion, bin ich da sehr, sehr gerne gewesen in den 7 Monaten, wie ich da war. Das war mit das Beste. Aber ich kenne die schlechteste Umkleidekabine auf jeden Fall.
Hau raus.
Das ist hier bei uns am Geißbockheim.
Das habe ich befürchtet. Ja. Kommen wir später auch noch drauf zu sprechen.
Das ist auf jeden Fall. Also ist auf keinen Fall geruchsneutral.
Mhm. Ist das alles oder kommt da noch mehr dazu?
Das ist schon eklig. Also das ist schon wirklich eklig. Also das ist so, mir muss keiner kommen, dass unsere Spieler im Jugendbereich irgendwie eine gewisse Arroganz mitbringen oder so. Also hier werden sie nicht verwöhnt. Also hier ist schon schwierig. Ne, für die Jungs auch, ne? Also die Duschen, das ist alles, klar, versuchen wir das einigermaßen sauber zu halten, wie möglich, aber ist einfach alt und zu alt und es wird Zeit, dass es da Veränderungen gibt.
Sprechen wir gerne gleich nochmal drüber. Damit wir im Kabinengeflüster bleiben, wer ist denn das größte Talent, das du bis jetzt vorgebracht hast?
Das ist also schwierig, ne? Also ist echt schwierig. Und man muss immer aufpassen, was ich vorgebracht habe. Es ist ja oft eine Kette von vielen Trainern, die dafür gesorgt haben, dass dann ein Spieler auch dann oben ankommt. Aber von daher muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber natürlich, wenn ich an Jan Thielmann denke, aber da waren auch viele mit dabei, Martin Heck denke zum Beispiel, der ihn trainieren durfte. Und Jan war schon besonders auf jeden Fall. Also Mentalitätsmonster durch und durch. Ich fand aber auch Darko Chulinov jemanden, der unheimlich begabt war und der leider hier nicht so angekommen ist, auch einer von den Spielern, die sehr, sehr, sehr talentiert waren. Wir haben auch jetzt in dem Jahrgang, ob das mit Maiko Wechenbach ist, der unheimliche Sprünge gegangen ist jetzt zum Beispiel. Ne? Da bin ich mal gespannt, wo der dann irgendwo landet. Mit Bakar Tukande, der schon sehr fertig ist. Jan-Aure Bissek, der als ganz junger Spieler schon oben mit dabei war, der damals schon sehr, sehr weit war als 16-Jähriger. Tim Lemperle, also da haben wir ganz viele Spieler, die wir da aufzählen könnten. Ich habe mich mir den einen oder anderen auch vergessen noch. Ich fand Tomasz Ostrak zum Beispiel jemanden, der im Jugendbereich unheimlich gut war, eine gute Entscheidungsfindung gehabt hat, der jetzt in den USA spielt, da bei St. Louis spielt, auch da Einsätze hat, fand ich sehr, sehr begabt. Also da gibt es eine ganz, ganz, Noah Katterbach, eine ganze Menge an Spielern.
Gibt ja auch doch immer wieder auch die Geschichten, dass sich Spieler noch spät entwickeln. Also es ist ja ein Trugschluss, dass man mittlerweile denkt, mit 16, 17, 18 müssen die schon Bundesliga spielen, sonst wird aus denen nichts. Schauen wir mal, sei es damals Miro Klose oder jetzt bei uns bestes Beispiel Jonas Hector, der eigentlich erst mit 20 überhaupt zum FC gewechselt ist und dann auch nochmal 2 Jahre gebraucht hat, um in die Lizenzspielermannschaft zu kommen. Bei wem hast du es vielleicht so gar nicht erwartet, dass das noch was wird und ist jetzt total durchgestartet?
Sind nicht so viele. Aber ich glaube zum Beispiel, aber wir haben das schon gewusst, dass Matthias Olesen so diesen Weg gehen kann. Sonst hätte er damals keinen Vertrag bekommen in der U21. Wir wussten aber, es ist ein Spätentwickler. Ne? Und wir wussten schon auch, der kann nochmal draufpacken. Und das ist ja auch so ein Qualitätsmerkmal, ne, bei den Spielern. Du siehst einen U19-Spieler, der ist richtig gut und denkst, ja, der könnte eigentlich noch. Ne? Also der könnte jetzt irgendwo in der ersten und zweiten Liga Fuß fassen. Aber genau wie du es eben gesagt hast, es ist ja nicht zu Ende. Und da hast du auch Spieler, da weißt du, der packt nicht mehr drauf. Das ist jetzt schon 100%. Aber es gibt Spieler wie Matthias Olesen zum Beispiel, da hast du einfach gewusst, da geht noch was. Ne, weil der halt nicht aus dem NLZ kommt. Der hat Eintracht Trier gespielt und da hat man schon die Fantasie gehabt, lass den mal jetzt in der Regionalliga 30, 40 Spiele machen und gucken wir mal, was da noch passieren kann. Und klar, dass dann erste Liga ist, das ist dann schon auch on top. Aber da haben wir schon auch gewusst, da geht was. Aber der ist einer, der halt zum späteren Zeitpunkt nochmal richtig draufgepackt hat.
Vielleicht aus deinem aktuellen Kader. Ich habe dir nochmal zur Gedankenstütze deinen Kader mitgebracht.
Hau raus.
Wer würdest du denn sagen, aus deinem Gefühl, vielleicht weißt du es sogar, hat aus dem Kader der U19 die meisten Bücher gelesen?
Doch, die meisten Bücher gelesen. Der Mike Dreier.
Ist das ein belesener Junge?
Auf jeden Fall, ja. Ein gutes Abi gemacht und ein schlauer Junge, Torhüter. Das ist jemand auf jeden Fall, der sehr belesen sein wird, bin ich von überzeugt.
Wer hat den besten Musikgeschmack?
Ele Bakatukanda. Ist aber im Hip-Hop unterwegs, aber da sind ein paar Sachen, die ich jetzt schon gehört habe, die fand ich cool.
Auf welchem Konzert könnte man euch zusammen sehen, möglicherweise?
Womöglich dann Gangsta. Also richtig Oldschool Hip-Hop und so ein bisschen mit Jazz involviert. Ich glaube, da könnte ich eine Ele für begeistern.
Wer geht denn am meisten in den Kraftraum? Auch da, merke ich, bist du ja viel unterwegs.
Also wir haben da ein paar Jungs dabei, die sind mittlerweile auch zu kleinen Maschinen geworden. Aber ich glaube, dass Julian Pauli ja jemand ist, der, glaube ich, mit Phil Tilkes zusammen, die sehr, sehr gerne im Fitnessstudio sind, ja.
Rute, wir möchten mal genau in dieser Kabine bleiben und zwar an einem Highlight dieser Wahnsinnssaison, die ihr hinter euch habt. Also angefangen mit der westdeutschen Bundesliga, dann ins Halbfinale gekommen für die deutsche Meisterschaft, wo ihr nur knapp dann gegen den späteren Sieger Mainz 05 ausgeschieden seid. Und dann ging's zum großen Finale nach Potsdam, DFB-Pokalfinale. Und wir wollen mal hören, was du in der Mannschaftskabine vorher so gesagt hast.
30.04. Pokalendspiel hier in Potsdam. Pokalendspiel. Wir haben uns das ganze Jahr den Arsch aufgerissen. Das ganze Jahr. Wir haben hart gearbeitet dafür, um hier zu sein. Ich hab euch gesagt, Jungs, ich hab euch gesagt, wenn wir das Spiel verlieren sollten, dann muss Schalke aber richtig gut sein. Richtig gut sein. Wenn sie es nicht sehen und wenn sie, ne, denken, mit einfachen Mitteln können die uns schlagen. Scheiß drauf. Wir werden alles investieren, was wir haben. Von der ersten Sekunde. Nicht wie in Mainz, das ist Wahnsinn. Von der ersten Sekunde. Wenn es sein muss, über 121 Minuten. Wir hauen hier alles, aber auch alles raus. Nach dem Spiel kann keiner von uns mehr laufen. Staff nicht mehr, Trainer nicht mehr und ich auch nicht mehr, weil wir alles raus. Wenn er haut sie weg.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Ja, also die Jungs kennen das schon. Also das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir versucht haben, auch über Emotionen zu kommen. Das ist eine Mannschaft, die du anfixen kannst emotional. Du hast viele Spieler mit dabei, die das auch benötigen, diese emotionale Ebene. Und ja, das bin ich. Also du hast eben gesagt, ich bin ruhig. Ich glaube, wenn du die Jungs fragen würdest, so was so in der Kabine dann so abgeht, die würden dir was anderes sagen. Ich weiß halt auch, ne, wenn du dann am Coachen bist, am Spieltag, du musst schon auch dich ein bisschen rausnehmen. Weil das Spiel nicht du spielst, sondern die Jungs. Ich glaube, für die Ausbildung der Spieler ist es auch wichtig, dass du ihnen Dinge an die Hand gibst und sie auch machen lässt. Ne? Ich bin immer wieder überrascht, warum manche Jugendtrainer dann komplett 90 Minuten durchmoderieren. Also die Jungs nehmen es erstmal nicht auf. Und es geht nicht darum, dass der Trainer allen Leuten drumherum zeigt, dass er alles weiß, sondern es geht ja darum, dass die Spieler Dinge an die Hand bekommen und versuchen, das umzusetzen und das dann auch oben in der Birne drin bleibt. Also es macht gar keinen Sinn, wenn du ständig vorgibst, welche Entscheidung getroffen werden muss. Das ist ja eigentlich das Blödsinn. Und deswegen bin ich da vielleicht nochmal ein bisschen anders dann als in der Kabine. Aber in der Kabine, um die Jungs auch vorzubereiten auf das, was kommen kann, und ich ja auch weiß, wie es Trainerkollegen auch so machen, es ist wichtig, einfach zu emotionalisieren. Ne, wenn ich den Steffen Baumgart in der Kabine höre, in der Ansprache, dann ist das nicht so unähnlich. Das heißt also, wenn ich dann da sitze und bin nur inhaltlich und sachlich, dann habe ich dir nicht gut drauf vorbereitet, was so eigentlich da für ein Druck ist. Und so kannst du ja auch nochmal Druck erzeugen, auch emotional. Ne, und darum geht's ja auch dann im Fußball, dass die einfach auch mit Druck zurechtkommen. Also eher ein bisschen drüber, ja, als zu wenig. Aber dann im Spiel auch sie machen lassen, bewusst Korrektur natürlich angeben, aber auch zu schauen, ob dann ein Maiko Wechenbach die Dinge, die ich ihm ja in die Hand gegeben habe, auch dann umsetzen kann. Schlussendlich geht's ja darum, dass die Jungs dann nachher das Spiel in die Hand nehmen und das Spiel gewinnen und nicht ich. Weil ich will ja nicht mehr in die Bundesliga, sondern die Jungs müssen in die Bundesliga und die müssen die Richtung vorgeben mit Hilfestellung, die ich geben kann. Und das ist halt wichtig, woran auch jeder Jugendtrainer sich mal Gedanken drüber machen sollte, wenn ich da 90 Minuten durchmoderiere, was für einen Sinn das macht.
Wenn du das jetzt so sagst, also wirklich, ich hatte Gänsehaut, als ich das gehört habe, heute schon auch zum zweiten Mal, mega. Ist das dann wie mit dem Wellensurfen, wovon wir eben gesprochen haben, dass du am nächsten Tag denkst, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, oder legst du dir gewisse Worte auch schon zurecht?
Ja, wir wussten ja, dass die Kamera da ist. Es musste auf jeden Fall so gewählt sein, die Worte, dass das auch man auch hören darf und sehen darf. Ne? ja, so ein bisschen natürlich legt man sich zurecht und klar ist doch klar, dass das auch in die Richtung gehen kann, ne? Den Jungs dann nochmal aufzuzeigen, boah, wir haben das ganze Jahr hier alles dafür getan, dass wir dieses Spiel haben hier. Und jetzt, ne, dürft ihr nicht weniger machen oder denken, vor dem Spiel, das war es schon so, jetzt ist das Spiel. Und da hat man dann schon das ein oder andere dann auch dann so für sich vorbereitet, dass man da auch genau das so raushauen möchte.
Du hast selber auch gesagt, noch vor dem Spiel, dass man mit diesem Erfolg gar nicht unbedingt rechnen konnte. Keine Sau hat damit gerechnet, hast du gesagt. Einmal natürlich, dass ihr auch in der deutschen Meisterschaft so weit kommt, aber auch bis ins Pokalfinale dann dürft. Was hast du so rückblickend für ein Gefühl? Was war vielleicht das Erfolgsrezept eures Teams?
Also das habe ich auch gesagt, aber es ist eine typische FC-Mannschaft. Also an dieser Mannschaft, an den 2004er und 2005er wurde viel gebaut. Das heißt, viele Trainer haben ihren Beitrag geleistet, Spieler zu entwickeln. Wir mussten aber auch noch Spieler dazu holen. Und das nicht erst im U19-Jahr, sondern auch in den Jahren zuvor. Wir haben auch Spieler wieder zurückgeholt. Also die haben dann woanders dann, sind sie weiter ausgebildet worden und wir haben sie wieder zurückgeholt. Und da war viel Arbeit, weil gerade der 2004er und 2005er Jahrgang galten vor ein paar Jahren nicht als unsere stärksten Jahrgänge. Und aber dadurch, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, dass Jungs Es gibt eine Anekdote zu Emin Kujovic. Emin Kujovic wollten wir irgendwann wieder abgeben. Hat nicht gereicht. So, und es gab ein Gespräch mit der Familie und das war schlimm. Das war auch emotional. Und eigentlich war klar, dass er gehen muss. So, und dann kriegt er trotzdem eine Einladung zur Nationalmannschaft Montenegro. Und passiert irgendwas mit ihm. Auf einmal wirkt er anders im Training. Auf einmal merkt man, dass das Gespräch dann auf einmal was ausgelöst hat bei ihm. Es ging komplett in die andere Richtung. Solche Erfahrungen haben wir gemacht mit Spielern. Und der war auf einmal dann anderthalb Jahre lang, war der ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Und solche Erfahrungen haben wir auch mit anderen gemacht. Wir haben Spieler dabei gehabt, die haben wir eigentlich nach dem U17-Jahr, war eigentlich klar, die wollen wir auch nicht mehr. Also die müssen aussortiert werden. Und nur aufgrund dessen, weil ich das Frühtraining leite bei uns, dienstags und donnerstags, haben wir sie nicht abgegeben. Ich habe gesagt, warten wir noch. Ich glaube, der kann noch draufpacken. Mhm. Und der ist einfach auch jemand, ein Spätentwickler. Und auch da haben wir Spieler mit dabei, wo wir die Ruhe gehabt haben und bewahrt haben und die dann auch diese Schritte gemacht haben. Und wir haben aber auch für Konkurrenzsituationen gesorgt. Mit Finkgräfe haben wir jemanden geholt und mit Touré, Finkgräfe noch ein Jahr davor, wo wir gesagt haben, die müssen sich duellieren können. Und da müssen wir gucken, wer dann auch dann den nächsten Schritt machen kann. Also da war auch die Scouting-Abteilung so wichtig, um halt dann auch Spieler dann zu holen, die auch genau in dieses Anforderungsprofil passen. Und natürlich auch mit dieser Sicht darauf, was will Steffen oben haben? Ne? Also auch da war wichtig zu überlegen, ne? Wenn wir, so ist halt auch ein Potochnik dann auf die Bühne gekommen. Großer Stürmer, kopfballstark, wo wir gesagt haben, der passt genau in das Anforderungsprofil, was hier so auch verlangt wird. Und so kamen so ein paar Dinge so zusammen. Und das Ding ist dann gebaut worden und wir haben viel gearbeitet mit denen. Wir haben dann irgendwann mal entschieden gehabt, das war mit Matthias Heidrich noch, dass wir einen Individualtrainer komplett mit zur Mannschaft mitnehmen. Das ist der Toninho, den wir mit dazu nehmen, weil wir gemerkt haben, dass so technisch die nicht so stark sind. Also auch, wir haben im Staff Dinge gebaut. So sind viele Dinge dann auch zusammengekommen. Jetzt sind wir da, wo wir sind und spielen halt eine super Saison und es war aber wirklich sehr, sehr viel Arbeit.
Du hast gerade schon mal angesprochen, dass du dann auch mit Steffen Baumgart im Austausch bist. Wie funktioniert das so im Alltag, der Kontakt zwischen dir und Lizenzspielerbereich? Wie oft tauscht man sich aus? Wie gibt da auch ein Steffen Baumgart Wünsche vor, wie die Spieler gebaut werden sollen?
Also ich habe mit André Pavlak habe ich natürlich noch einen engeren Austausch. Also wir haben jede Woche Telefonate oder wir sprechen hier und wir haben ständig auch Meetings. Der Austausch mit Steffen und dem Staff ist wirklich richtig gut. Und ich weiß auch, bei der ganzen Arbeit, die oben anfällt, ist das keine Selbstverständlichkeit. Man denkt immer von außen, das ist selbstverständlich eigentlich, ist es aber nicht. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe die ganzen Jahre. Nicht nur in Köln, auch in anderen Clubs. Es ist nicht selbstverständlich. Meine Aufgabe ist die, und die ist wichtig, dass ich da aktiv bin. Also wenn ich Themen habe, gehe ich auf Steffen zu oder auf andere zu und wir sprechen das an und verstecke mich nicht, weil es ja oben auch die Lizenz ist, ne? Und das ist halt wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch andersrum genauso ist. Da geht es ja auch viel um Belastungssteuerung. Wenn die Jungs oben gewesen sind, da haben wir einen Austausch mit Max Voiten zusammen mit unserem Athletiktrainer Malte Hornemann, was wichtig ist. Und das ist sehr offen. Und da sind ja auch noch Leute, die ja auch mit mir zusammen oben gearbeitet haben. Ich habe Max Voiten jetzt, denke ich, der Athletiktrainer, der mit dazugekommen ist, damals, den ich mit hochgeschoben habe. Und deswegen ist da ein sehr vertrautes Arbeiten möglich. Und Steffen ist halt auch ein super Typ. Ne? Also da kannst du ja halt auch mal anderer Meinung sein. Und dann wird dann diskutiert und es kann auch mal lauter werden. Aber alles gut, da bleibt nichts hängen. Und das macht auch schon Spaß. Und da habe ich das Gefühl, dass du auch wahrgenommen wirst, ne? Von der Lizenz halt. Ne?
Einige deiner Jungs haben ja jetzt auch schon die ersten Schritte gemacht. Also ein paar trainieren schon seit einiger Zeit mit. Da ist zum Beispiel ein Damien Downs oder ein Weschenbach zu nennen als jetzt nur zwei. Oder Justin Deal hat dieses Jahr sogar schon sein Profidebüt gegeben. Ich würde gern auch noch mal in einen Moment nach dem Pokalsieg reinhören. Finde ich richtig bewegend. Da nimmst du die Jungs in den Arm und rufst Folgendes. Meine Jungs, rufst du wirklich wie ein stolzer Papa, sage ich jetzt einfach mal. Wie ist das, wenn so ein Jugendspieler dann erstmalig debütiert? Ist man da wirklich jedes Mal stolz, dass man Teil dieses Weges war?
Absolut, absolut. Und du hast ja, also jetzt war Justin Deal, den hat man eben ganz vergessen, mit den ganz besonderen Talenten, ist genauso einer. Und wenn der dann da reinkommt, und ich glaube, ich gehe mit Justin jetzt schon seit 2,5 Jahren den Weg. Und wir hatten Corona mit dabei und das ist dann schon was Besonderes, ne? Das ist klar, der DFB-Pokalsieg ist super, ne? Aber nochmal umso wichtiger ist, dass die oben die Jungs ankommen, dass die da Minuten bekommen und dass es auch funktioniert, ne? Also die Leute denken dann immer so, jetzt ist der Pokalsieger geworden, jetzt müssen aber 10 davon noch oben stattfinden. Genau so ist es halt eben nicht. Es werden dann trotzdem nachher nur 2, 3 sein, wenn überhaupt, die dann oben ankommen werden. Und die da aber oben ankommen, in der ersten Liga in Köln oder aber halt auch irgendwo anders, in der zweiten oder dritten Liga in Deutschland, da sind so viele Spieler, du wärst total überrascht, wer alles hier in Köln in der U19 war und mittlerweile in der zweiten oder dritten Liga spielt. Das ist Wahnsinn. Auch das macht mich stolz. Ne? Und für diese 2 Jahre, wo ich die Jungs habe, sind es meine Jungs. Ohne Wenn und Aber. Und wir haben bis zu 7 Einheiten in der Woche. Also wir haben einen riesen Umfang, den wir fahren mit den Jungs. Und da passiert so viel in den 2 Jahren. Und ich erlebe mit, wie die Jungs erwachsen werden, teilweise ihre ersten Freundinnen haben, Abi nicht schaffen oder Abi schaffen. Wie sie sich abkapseln vom Elternhaus, es gibt Beraterwechsel, es gibt so viele Dinge, die da passieren und da bist du mittendrin. Und bei vielen Spielern bist du da ganz eng, weil das sonst auch nicht funktionieren würde.
Das hast du auch schon richtig gesagt, man vergisst ja manchmal, dass es nicht immer nur darum geht, dass die auch mit dem Geißbock auf der Brust auflaufen, im Idealfall natürlich, freuen wir uns alle über Eigengewächse, aber ganz viele schaffen ja trotzdem auch den Sprung zu anderen Profimannschaften, zweite, dritte Bundesliga. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, über das Geißbockheim. Wie erklärst du dir das, dass trotz dieser widrigen Gegebenheiten hier keine schönen Kabinen, eigentlich zu wenig Platz, und dann noch so eine Konkurrenz um uns herum, ja. Wir haben allein in unmittelbarer Nähe Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, auch im weiteren Kreis Schalke Dortmund, jetzt hier sogar in Köln auch noch Viktoria Köln mit einem NLZ oder auch Fortuna Köln mit einer guten Jugendarbeit. Wieso hat der 1. FC Köln trotzdem so eine erfolgreiche Jugendarbeit?
Es ist die Manpower. Also wir investieren ja schon eine ganze Menge auch in den Jugendbereich, ne? Da wir haben viele hauptamtliche Trainer hier. Wir geben nicht viele Trainer ab, gerade auch im unteren Bereich. Da sind viele Trainer dabei, die schon viele Jahre mit dabei sind. Wir haben viele spannende Trainer dabei, also auch eine gute Qualität und einfach Manpower und die Arbeit an sich. Du kriegst ja mit, wenn du gegen andere NLZ spielst, dann ist ja auch im Jahresrhythmus da immer wieder auch ein neuer Trainer irgendwo. Und ich glaube, das tut so einem Jahrgang nicht gut. Und wir haben hier die Spezialisten für die unterschiedlichsten Jahrgänge. Und die sind seit Jahren schon dabei. Und ich glaube, das macht es nachher aus. Und natürlich auch das Investieren in hauptamtliche Trainer. Und zwar auch in den unteren Bereich oder halt auch, dass die Staffs entsprechend groß gebaut werden bei uns. Dass wir einfach auch dann den Spielern auch gerecht werden können. Weißt du, wenn ich alleine da stehe, jedes Training und habe dann nur einen Co-Trainer auf 520 Euro Basis, dann ist das auch schwierig, ne? Weil der wird nicht 7-mal die Woche da sein können. Ne? Und so aber haben wir viele Manpower und wir können uns mit den Jungs richtig beschäftigen, können viel in kleinen Gruppen arbeiten, können aber auch individuell arbeiten und das macht es nachher aus. Was immer geil ist, ist, wenn ich bei anderen großen NLZ bin, die sagen mir immer wieder, wir sind richtig gut in den engen Räumen. Und dann sage ich jedes Mal, gut, ich trainiere immer noch mal einen Platz. Ich habe gar keine andere Wahl. Und genau, aber trotzdem müssen wir uns da müssen Dinge verbessern. Ne, also nicht sich darauf ausruhen, dass das jetzt, das immer so weitergeht. Es wird nicht immer so weitergehen. Weil du hast eben gesagt, die Konkurrenz wird weiter größer. Und wir werden, ne, irgendwann mal werden die dann im U16 oder 15 Bereich, werden unsere Jungs dann auch dann geklaut von größeren Clubs. Wir haben ja auch Fälle gehabt, wo es auch genauso passiert ist. Und wenn wir dann nicht für die beste Ausbildung sorgen können, und dazu gehört halt auch mal einen großen Platz zu haben, auf mal 10 gegen 10 oder 9 gegen 9 zu spielen, oder einfach in mehr Gruppen zu arbeiten. Also das ist ja schon schwierig. Also ich trainiere nicht mal um halben Platz, weil du musst dann denken, Torhüter trainieren im 16er, dann habe ich drumherum 22 Spieler, die da irgendwie trainieren müssen. Da musst du innovativ sein. Das wollen wir ja auch, das machen wir ja auch. Aber ich brauche mehr Fläche. Und das gilt auch für die anderen Jugendmannschaften. Wir brauchen einfach mehr Fläche, um den Jungs auch dementsprechend gerecht zu werden. Und gerade vorbereitend auf das, was im Profifußball kommt. Und da ist es einfach wichtig, Intensitäten zu fahren. Im 8 gegen 8, im 7 gegen 7. Und das kriegst du auf dem halben Platz halt gar nicht immer hin.
Was würdest du dir konkret wünschen? Ist das wirklich nur die Fußballplatzfläche, die es mehr braucht? Oder was kann hier noch verändert werden? Was muss vielleicht sogar verändert werden?
Ja, wir haben zu wenig Räumlichkeiten, um Gespräche zu führen, um Videoanalysen zu machen. Lizenz hat ja jetzt einen Konferenzraum eingeführt, einen Videoraum, den wir auch nutzen. Und aber wir können auch nicht alle nutzen, weil ja dann auch oft belegt ist. Und genau, wir brauchen Räumlichkeiten. Wir führen Standardgespräche durch mit jedem einzelnen Spieler dreimal im Jahr. Da haben wir oft gar keinen Raum für. Und das machst du dann irgendwo im Herbst dann im Franz-Krämer-Stadion auf der Tribüne und der Junge ist am Frieren. Also ne, wir machen schon Gedanken, wie wir das können und machen können und müssen, damit wir es machen, weil es muss gemacht werden. Und oft haben wir die Möglichkeiten gar nicht dafür. Und es ist so wichtig, den Jungs auch visuell darauf vorzubereiten im Profifußball. Das heißt, Videoanalysen sind so wichtig, damit die Jungs auch sehen, was sie da falsch oder richtig machen. Und das muss eigentlich, jeden Tag muss es irgendwie was geben, wo du irgendeine Gruppe oder Spieler damit fütterst. Und das können wir nicht, weil einfach keine Räumlichkeiten da sind. Ne? Es gibt dann Möglichkeiten, indem wir das dann über Teams machen oder wie denen die Clips zu, den Jungs die Clips dann so vorführen oder denen zuschicken. Aber besser wäre noch von Auge zu Auge, am Video, an der Leinwand das aufzuzeigen und das wirklich täglich, ne? Damit du auch allen wirklich auch gerecht werden kannst.
Dann hoffen wir mal, dass dein Wunsch erhört wird und hier vielleicht im nächsten Mal ein bisschen in Köln was passiert rund ums Geisbockheim. Köln ist das richtige Stichwort. Wir kommen nochmal in eine weitere Rubrik und du bist ja jetzt als Kölscher Jung mit einem kölschen Titel in einer besonderen Riege mittlerweile. Ich bin sehr gespannt, wie gut du das Kölsch beherrschst.
Kölsch, Deutsch. Deutsch, Kölsch.
Ute, bist du der kölschen Sprache mächtig?
Boah. Bin so aufgewachsen, aber ich bin mittlerweile 51. Ich habe ein bisschen was vergessen, aber ein bisschen was weiß ich.
Schauen wir mal, ich habe hier ein Wort für dich vorbereitet. Du darfst das gerne aus dem Umschlag einmal rausziehen, bitte die Seite, genau, so. Und das darfst du jetzt einmal vorlesen. Die andere Seite noch nicht, da steht also, die Lösung.
Der Jehenskaste.
Ja, der ist ausgeschrieben ein bisschen schwieriger. Der Jehenskaste.
Der Jehenskaste.
Ich schaue in fragende Augen.
Schwierig. Der Jehenskaste.
Lies gerne vor.
Gemeint ist dementsprechend der Kasten für dein Gehirn, also der Kopf. So. Jetzt ist es klar. Also dann ist es klar. Ja. Aber ich muss sagen, Mama hat immer damals Kölsch gesprochen. Also immer, ich weiß nicht, man hat man auch mal gesagt, bei den PKs hört man das bei mir, dass so ein bisschen der kölsche Slang noch da ist. So ein bisschen halt.
Glaube ich auch. Hast du vielleicht ein kölsches Lieblingswort?
Also Blutwusch, Kölsch und ein lecker Mädchen. Also das singe ich auf jeden Fall gern.
Hervorragend. Bist du auch Karnevalist?
Weniger geworden mit den Jahren jetzt so. Aber in jungen Jahren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich mag die kölsche Karnevalsmusik, mag ich dann schon. Wie gesagt, mit dem Blackfist bin ich groß geworden, mit den Höhnern und so. Und mit dem bin ich groß geworden.
Sorgst du vielleicht auch mal dafür, dass bei den Jungs in der Kabine der ein oder andere kölsche Hit läuft?
Wir waren total überrascht. Wir waren wirklich total überrascht auf der Rückfahrt von dem Pokal-Endspiel. Die Jungs, da war also fast jeder hat eine riesen Anzahl an Kölschen, die da mitsingen können. Also und da habe ich jetzt Gänsehaut, weil so die Identität, also mit dem Verein, ist riesengroß. Also jeder kann die FC-Hymne, jeder, ja, und da waren so viele Jungs dabei, die konnten da alles mitsingen, also das war unfassbar. Das war Hammer. Da war ich auch nochmal so, guck mal hier, das ist vielleicht dann nochmal anders als vielleicht bei den Jungs dann in anderen großen Clubs. Also das war anders und ich glaube, das gibt es so auch nur einmal in Deutschland.
Wie habt ihr den Abend noch verbracht? Wie habt ihr gefeiert?
Die Jungs sind dann schon nochmal, also rausgegangen in der Stadt. Wir haben dann noch hier ein Bierchen getrunken und das war's dann auch. Wir waren auch platt. Wir haben aber auf der Busfahrt haben wir ein bisschen was getrunken. Die Jungs, die 18 waren, haben auch das ein oder andere Bierchen getrunken und die anderen, die Jüngeren, haben halt nur mitgesungen.
Manchmal reicht ja auch der Rausch der kölschen Lieder.
So war's.
Sehr schön. Wo hängst du so privat in Köln ab? Hast du so einen Lieblingsort?
Na, unterschiedlich. Ich gehe gerne essen in Köln halt und immer wieder auch mal und aber auch mal wieder was Neues entdecken. Wir gehen alles durch mit der Familie, also unterschiedlich kulinarisch unterwegs. Bin schon gerne auch so am Dom, ist einfach so. Wir gehen gern shoppen in Köln mit der Familie halt so. Gerne auch am Rhein dann nochmal ein Cappuccino oder so. Ja.
Rute, wir kommen langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch eine letzte Rubrik für dich.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
Es gibt drei Fragen obendrauf zum Abschluss, die sich hier auch immer wieder wiederholen. Da bin ich gespannt, was du sagst. Rute, was machst du heute noch so?
Ich habe gleich Training. Danach auf jeden Fall gucke ich mir an Pokalendspiel im Franz-Krämer-Stadion. Und vielleicht geht's noch zum Grillen im Internat. Im Internat ist noch Grillen heute angesagt. Ich hoffe, dass ich das zeitlich noch hinkriege.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Also ich würde gerne bis zum Rentenalter auf jeden Fall Trainer sein. Möchte keine Freizeit haben. So, ich möchte nicht nochmal freigestellt werden und ein halbes Jahr gar nichts machen. Auf gar keinen Fall. Ja, aber was sonst noch? Ich würde gerne noch ein Musikinstrument lernen. Ne? Also ich glaube, das wird irgendwann nochmal kommen. Ich würde gerne Gitarre spielen lernen. Und das nehme ich jedes Mal vor. Aber ich werde das irgendwann auf jeden Fall machen.
Stefan Rutenberg nach der aktiven Karriere dann nochmal auf den Bands der Nation.
Gitarren.
Auf den Bühnen der Nation.
Als Gitarrenhero.
Richtig, genau. Die letzte Frage unseres Podcasts. Was ist für dich der erste FC Köln?
Viel Herz. So Leidenschaft. Also so Emotionalität pur. Also ich bin jetzt schon so oft im Stadion gewesen. Ich habe jedes Mal habe ich immer noch Gänsehaut, wenn das Spiel losgeht oder vor dem Spiel. Ist es immer noch so. Das ist immer noch so. Das war als gegnerischer Trainer so. Das war als Trainer so. Als Fan war das so. Und das ist eigen. Das ist was Besonderes. Das habe ich sonst nirgendwo. Und der FC gibt mir auch so eine Identität. So, weißt du? Also ich bin Trainer vom 1. FC Köln, der U19, und das ist was Besonderes für mich.
Rute, schön, dass du bei uns im Verein bist und danke, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst.
Vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht.
Freut mich sehr. Mach es gut.
Ja, du auch.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.